jetzt in ihr eigenes Programm gehen dürfen. Und ich mag noch für die Kinder beten. Jesus, habt du vielen Dank, dass wir einfach so viele Kinder bei uns hier in der Gemeinde haben dürfen. Danke einfach, dass du Kinder so arg lieb hast. Und ich bete einfach darum, dass du zu ihnen sprichst in ihrem eigenen Programm. Ich bete, dass du ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter segnest, Jesus. Und ich bete einfach auch darum, dass du zu uns sprichst durch die Predigt. Danke, dass du da bist. Amen. Ja, genau. Ich habe uns heute Abend ein bisschen ein provokantes Thema mitgebracht. Ein bisschen ein Thema, wo ich auch hoffe, dass es dich herausfordert und dass es dich zum Nachdenken bringt, dass es dich vielleicht auch ein bisschen kitzelt. Und ich habe dieses Jahr meine Predigten unter das Thema von Jesus reden und heute mit dem Untertitel durch meine Haltung gegenüber den Regierenden. Und das Thema so Politik und so ist ja immer ein spannendes Thema, gerade auch jetzt in unserer Zeit. Es passiert viel. Ich denke, ihr habt das mitbekommen, dass es eine Grundgesetzänderung gab in den letzten Wochen. Die Schuldenbremse wurde aufgehoben, um praktisch Projekte zu finanzieren. Und es ist jetzt nicht nur durch den Bundestag, sondern auch durch den Bundesrat gegangen. Und auch sonst passiert viel politisch, so außenpolitisch. Russland, USA sind in Verhandlungen drin über einen Frieden in der Ukraine. Ihr habt das mitbekommen im Nahen Osten. Die Waffenruhe hat leider nicht gehalten. Und Namibia hat die erste Frau als Präsidentin vereidigt diese Woche. Und ja, so passiert vieles und man könnte jetzt weitermachen mit verschiedenen innerpolitischen Themen zur Wirtschaft und so weiter. Ich denke, ihr kennt die Themen, die uns einfach gerade beschäftigen und bewegen. Und es bewegt sich viel so in der Politik und es ist irgendwie so miteinander vernetzt. Ne? Wenn man so an einer Sache anpackt, dann kann man nicht nur das Thema anpacken, sondern muss noch 3, 4 andere Themen mit bedenken, weil einfach die Welt so nah zusammengerückt ist und viele Dinge einfach miteinander verknüpft sind und man viele Dinge miteinander bedenken muss. Wir haben viele komplexe Probleme in unserer Welt, denn wenn sie einfach wären, hätte sie schon irgendwer gelöst. Und ja, so ist es einfach facettenreich. Facettenreich, wie man Themen einfach betrachtet, je nachdem, wo du herkommst, wie deine Prägung ist, wie auch vielleicht deine politische Einstellung an der einen oder anderen Stelle ist, wirst du bestimmte Themen anders beantworten als vielleicht der rechts oder links neben dir sitzt. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir uns in diesen ganzen Themen auch als Christen einfach positionieren? Wie können wir uns eine Meinung bilden, die sich mit unserem Glauben auch vereinbaren lässt? Und eine ganz, ganz spannende Frage in diesem großen Themenkomplex ist natürlich, wie können wir uns angemessen den Regierenden gegenüber verhalten? Wie können wir uns angemessen den Regierenden gegenüber verhalten? Und das ist das Thema, was ich heute Abend mit uns ein bisschen näher anschauen möchte. Und ich habe uns dazu einen Text aus der Bibel mitgebracht, nämlich aus Römer 13, der einfach in dieser Zeit, in dieser ganzen Diskussion uns einfach Orientierung geben soll. Der so ein Fixpunkt sein kann, an dem wir uns orientieren können. Und die Bibel, sie möchte uns immer wieder in unserer heutigen Zeit einfach Orientierung geben. Und ich lese einfach mal die ersten 7 Verse vor. Ihr könnt hier auf der Folie mitlesen. Jeder Mensch soll sich den staatlichen Behörden unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Behörde, die nicht von Gott gegeben ist. Auch die jetzt bestehenden sind von Gott eingesetzt. Das heißt, wer sich gegen die staatliche Ordnung auflehnt, lehnt sich damit gegen die Anordnung Gottes auf. Und wer das tut, wird zu Recht bestraft werden. Wer Gutes tut, hat von den Amtsinhabern nichts zu befürchten. Das hat nur, wer Böses tut. Wenn du die Staatsgewalt nicht fürchten willst, musst du das Gute tun. Dann wirst du sogar Anerkennung bei ihr finden. Denn sie steht im Dienst Gottes und das kommt dir zugute. Wenn du aber Böses tust, dann fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht ohne Grund. Sie steht im Dienst Gottes und vollzieht seine Strafe an dem, der Böses tut. Daher seid ihr verpflichtet, euch unterzuordnen, nicht nur aus Angst vor Gottes Strafe, sondern auch, weil euer Gewissen das fordert. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern. Denn es sind ja eigentlich Beamte Gottes, die sie eintreiben müssen. Gebt also jedem, was ihr ihm schuldig seid. Wem Steuern zustehen, dem zahlt Steuern. Wem Zoll zusteht, dem zahlt Zoll. Wem Achtung zusteht, dem erweist Achtung. Und wem Ehre zusteht, dem erweist Ehre. Ein sehr spannender Text, ein herausfordernder Text und ein erster Gedanke aus dem Text: Jede Regierung ist von Gott eingesetzt und dient ihm. Was für eine krasse Aussage, die Paulus hier am Anfang macht. Und wenn wir es genau nehmen, sind es eigentlich zwei krasse Aussagen, die er macht. Nämlich, jeder Mensch soll sich der staatlichen Gewalt unterordnen und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Und jetzt ist ja die Frage, dieser Text ist ja gute 2000 Jahre alt, gilt es heute noch? Kann man das heute tatsächlich noch so sagen? Ist es nicht irgendwie vereinnahmend, ist es nicht überstülpend, was der Paulus hier schreibt? Jeder Mensch, also ich sag mal, wir leben in einer individualistischen Gesellschaft, wo sich ja jeder auch so ein bisschen seine eigene Meinung und Urteil bilden kann. Und natürlich auch die zweite Aussage, jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Also ich möchte mit euch einfach mal geschwind ein kurzes Gedankenexperiment durchführen. Denkt einfach mal so ein bisschen mit an die aktuellen Regierungen. Ich werde die jetzt so ein paar nennen. Und dann kannst du dir immer selber die Frage stellen, sind die jetzt so spontan nach meinem Gefühl von Gott eingesetzt oder würde ich eher das nicht so sagen? Genau, also wir fangen mal an in Deutschland, die Bundesregierung, die noch aktuell regierende Bundesregierung um Olaf Scholz, von Gott eingesetzt. Die Regierung in der Ukraine um Herrn Zelensky, von Gott eingesetzt. Die Regierung um Donald Trump in den USA, von Gott eingesetzt. Die Regierung in Israel um Herrn Netanyahu, von Gott eingesetzt. Vielleicht ein bisschen schwieriger, die Regierung in Russland um Wladimir Putin, von Gott eingesetzt. In China um Herrn Jinping, von Gott eingesetzt. Und vielleicht für uns als Christen das herausforderndste Beispiel, Nordkorea, Kim Jong-un, von Gott eingesetzt. Und ich weiß jetzt nicht, ob du bei jedem Machthaber sofort gesagt hast, so spontan, jawohl, der ist von Gott eingesetzt oder die Regierung ist von Gott eingesetzt. Und ich glaube, gerade dort, wo wir Regierungen haben, die gegen Menschenrechte verstoßen oder sogar, wo so der Eindruck entsteht, da werden Menschen willkürlich umgebracht, ich glaube, da fällt es uns besonders schwer. Oder wo Leute auf ungerechtfertigte Weise entweder ihre Amtszeit verlängern oder an die Macht gekommen sind. Und jetzt könnte man ja auf die Idee kommen zu sagen, ja, damals war das halt anders. Also damals war das anders und heute ist es irgendwie auch anders. Und wenn wir aber schauen, in welche Zeit der Text geschrieben ist, dann befinden wir uns im Römischen Reich. Und im Römischen Reich, da gab es auch eine ganze Reihe von Herrschern, die irgendwie auf sehr fragwürdige Weise an die Macht gekommen sind. Der zur Zeit von dem Text, von der Erstehung des Textes an der Macht war, dessen Vorhaber ist vergiftet worden und deshalb ist er an die Macht gekommen. Und auch die Kaiser, die es so gab, die waren jetzt nicht unbedingt als gottesfürchtige Männer in dem Sinn bekannt, wie wir das vielleicht sagen würden. Es waren eher Leute, die sich selber als Götter verehren ließen. Und die Bibel, sie sagt, dass Gott so das ganze weltpolitische Geschehen steuert. Wenn du mal von vorne nach hinten durchliest, wirst du immer wieder feststellen, wie die Bibel davon spricht, dass Gott Machthaber einsetzt und sie für den Plan, den er mit dieser Welt hat, gebraucht. Und ich habe dir einfach mal einen Text mitgebracht aus dem Buch Jesaja und da kann man Folgendes lesen, nämlich: Wehe den Assyrern, in meinem Zorn gebrauche ich sie als Stock. Sie sind der Knüppel, mit dem ich in meiner Wut zuschlage. Ich lasse sie auf das gottlose Volk los. Ich befehle ihnen, das Volk zu strafen, auf das ich zornig bin. Sie sollen es plündern und ausrauben, es zertreten wie Dreck auf der Straße. Doch der König von Assyrien versteht das nicht. Er hat andere Pläne. Nichts als Vernichtung hat er im Sinn. Er will möglichst viele Völker ausrotten. Und ein paar Verse später zieht Gott dann das Fazit. Ja, der Herr wird tun, was er mit dem Berg Zion und Jerusalem vorhat. Aber dann wird er sagen, jetzt will ich mit dem König von Assyrien abrechnen. Ich will seine Überheblichkeit bestrafen und den Hochmut, mit dem er auf andere herabsieht. Und es war jetzt noch mehr als 2000 Jahre zurück. Und jetzt ist ja die Frage, was wäre, wenn das nicht nur damals gegolten hat in der Zeit, sondern was wäre, wenn das heute immer noch so ist? Und ich nehme einfach mal den Herrn Trump raus, und egal, ob du ihn jetzt sympathisch findest oder nicht, kann es sein, dass Gott ihm Macht gegeben hat, um das weltpolitische Geschehen positiv zu beeinflussen. Vielleicht um Frieden in der Ukraine zu bewirken. Das ist natürlich eine Frage, die irgendwo auch eine theoretische bleibt, ne? Weil wir sie letztendlich nicht beantworten können. Wir können nicht in Gottes Kopf reinschauen und sehen, was er sich dabei gedacht hat. Das werden wir erst in ein paar Jahren feststellen, mit einem bisschen Abstand auf die Sache. Und ich mag mit uns nochmal zurückkommen zu der Gruppe, an die eigentlich dieser Text geschrieben ist, nämlich in der Welthauptstadt in Rom. An die Leute ging dieser Text, und es war so eine gemischte Gemeinde. Da gab es Leute, die waren erst Juden und sind dann Christen geworden, und die waren in dieser Gemeinde, und es gab Leute, die sind so aus dem römischen Volk, aus dieser Vielgötterwelt zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und natürlich, in der Kaiserstadt gab es natürlich zum einen den Kaiser und dann aber auch diesen ganzen Verwaltungsapparat mit den ganzen römischen Beamten und Institutionen und alles, was da so dazugehört hat. Da war das Thema Verhalten gegenüber Regierenden natürlich viel relevanter als jetzt in irgendeiner Provinz, die hunderte oder tausende Kilometer von Rom entfernt lag. Und Paulus, er kannte die Gemeinde eigentlich gar nicht persönlich, aber er hat so ein bisschen so einen Rundumschlag gemacht. Von vorne bis hinten hat er einmal durchgezogen in seinem Römerbrief, weil er die Leute gewinnen wollte für sein nächstes Großprojekt. Und zwar wollte Paulus gerne so den westlichen Teil des Römischen Reiches dort auch noch Gemeinden gründen und missionieren. Und dafür wollte er die Gemeinde in Rom gewinnen. Und so fängt er an und zeigt auf, dass eigentlich alle Menschen vor Gott gleich sind. Alle Menschen gleich sind, weil alle in Sünde leben. Also alle mit einer Macht zu tun haben, die einfach Beziehung und Leben zerstört. Und diese Macht nur durch Gottes kraftvolles Eingreifen in Jesus Christus überwunden werden kann. Dass dieser Macht Einhalt geboten wird und dass der Mensch die Möglichkeit hat, von dieser Kraft, von dieser Sünde, die ihn auch versklavt, loszukommen. Und das ist was er völlig unverdient geschenkt bekommt von Gott durch den Glauben an Jesus Christus. Und das ist so der erste Teil, wo Paulus das so ein bisschen entfaltet und das aufzeigt, und dann kommt er im zweiten Teil des Briefes dahin, dass er sagt, hey, und daraus folgt, dass ein neues Leben entsteht. Wer das für sich annimmt, der kann ein neues Leben bekommen, das Gott ihm schenkt. Und dieses Leben, das ist nicht wie diese Blume hier vorne schon schön voll entfaltet da, ne? Sondern das entwickelt sich so Stück für Stück, das entfaltet sich nach und nach. Und in dem Kapitel vor unserem Text ist es so, dass vor allen Dingen die Liebe da als ganz, ganz starkes Motiv aufgezeigt wird, dass Paulus aufzeigt, hey, diese Spirale des Hasses und der Vergeltung, die wird nicht dadurch durchbrochen, dass wir Böses mit Bösem vergelten, sondern Böses mit Gutem vergelten. Und dann kommt dieser Text, den wir gelesen haben, dieser Text zu den Regierenden, und dann geht es wieder um diese Liebe, um diese sich verschenkende Liebe von Gott zu uns und die wir einfach auch als Christen anderen Menschen erweisen dürfen. Und irgendwie ist es wie so eine Klammer um diesen Text drumherum, den wir heute ein bisschen näher uns anschauen wollen. Und so ist dieser Umgang mit Regierenden ein Teil von diesem neuen Leben, einen Aspekt von diesem neuen Leben, wie es sich entfalten kann in uns, wenn wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und das Wichtige ist, Paulus, er schreibt ja hier eine ganz konkrete Situation rein. Also er hat irgendwie eine konkrete Situation vor Augen. Wir schreiben das Jahr 55, 56 nach Jesus Christus. Seit so anderthalb, zwei Jahren ist ein gewisser Mann, der auf den Namen Nero hört, Kaiser geworden und der später für eine brutale Christenverfolgung einfach stand. Aber es ist nicht nur ein Gedanke, den Paulus denkt, sondern es ist ein Gedanke, der sich durch das Neue Testament hindurchzieht. An einer anderen Stelle schreibt Paulus diesen Gedanken an einen seiner Mitarbeiter, an den Titus. Da schreibt er, erinnere alle daran, sich der Regierung und ihren Vertretern unterzuordnen. Aber der Paulus ist nicht der Einzige, der diesen Gedanken verfolgt, sondern auch sein Kollege, der Petrus, der schreibt es auch, ordnet euch den staatlichen Gewalten unter, denn das entspricht dem Willen Gottes, sei es dem König als Staatsoberhaupt oder den Beamten, die er ernannt hat. Denn der König hat sie geschickt, um die zu bestrafen, die Unrecht tun, und diejenigen zu ehren, die Gutes tun. Es zieht sich also durch und dieser Gedanke trägt dazu bei, dass sich dieses neue Leben in uns entfalten kann. Gott gebraucht auch Regierende, dass sich dieses neue Leben, was er uns schenkt, in uns entfalten kann. Und deshalb ist so dieser Grundsatz auch, den Paulus hier aufmacht, ordne dich der Regierung unter, weil sie Gott unterstellt und Teil seines weltumfassenden Planes ist. Ein herausfordernder Gedanke, aber wie passiert es, auf welche Weise? Ein zweiter Gedanke, wir sind verpflichtet, uns der aktuellen Regierung unterzuordnen. Jetzt geht Paulus weiter, so in den Versen 3 bis 5 entfaltet er die Konsequenzen dieser Unterordnung. Und warum gerade wir als Christen, die wir Jesus Christus nachfolgen, uns unterordnen müssen. Und Paulus macht hier so ein bisschen so ein Ursache-Wirkungsprinzip auf, das relativ logisch ist. Ne? Wenn du Gutes machst, wirst du Anerkennung bekommen. Das finden die Leute, die die Gesetze machen, logischerweise gut, wenn sich auch dran gehalten wird. Und wenn du Böses tust, also dagegen verstößt, wirst du bestraft. Ist auch irgendwie relativ logisch, diesen Zusammenhang, den Paulus hier aufmacht. Aber dieses Ding, dass wir irgendwie verpflichtet sind, mal ganz ehrlich, das stößt uns doch irgendwie auf im 21. Jahrhundert. So Verpflichtungen sind jetzt nicht so das, wo wir sofort Juhu schreien, aber es sind Dinge, die auch zu unserem Leben dazugehören. Zum Beispiel sind wir verpflichtet, eine bestimmte Arbeitszeit abzuleisten, wenn wir irgendwo Arbeitnehmer in einem bestimmten Unternehmen sind. Und genauso gibt es auch in anderen Lebensbereichen Dinge, wo wir verpflichtet sind, nämlich zum Beispiel uns der Regierung unterzuordnen. Einfach, weil wir Nachfolger von Jesus sind, weil wir Bürger eines bestimmten Staates sind und die Gesetze, die dort sind, für uns gelten. Und Paulus' Argumentation ist, dass der Staat Gottes verlängerter Arm ist, um Recht und Ordnung auf der Welt zu schaffen. Und jetzt mag ich mit euch einen Begriff anschauen, nämlich Paulus spricht hier von Diener Gottes und im griechischen Original steht da Diakonos. Ne? Und das Wort, das bezeichnet so einen Dienstleister. Ne? Jemanden, der eine Dienstleistung bringt für jemand, also der Staat steht als Dienstleister im Auftrag Gottes. Und das ist das Wort natürlich auch, das unser heutiges Diakone beschreibt. Ne? Also Menschen, die sich einsetzen, um anderen in einer ganz praktischen Nächstenliebe zu dienen. Vielleicht ein bisschen befremdlich dieser Zusammenhang. Also der Staat einfach als Dienstleister Gottes. Und jetzt könnte man ja sagen, hey Paulus, irgendwie, also dein Zusammenhang, der ist ja schön und gut, aber ist der halt auch realistisch, ist die Frage. Ist der heutzutage noch realistisch? Ne? Weil, mal ganz ehrlich, ist es nicht auch so, dass durch Regierung unfassbar viel Unrecht passiert? Ist es nicht gerade dort auch so, wenn wir jetzt zum Beispiel an den Massenskandal denken oder an den Angriffskrieg in der Ukraine oder an Christen, die verfolgt werden, weil sie an Jesus Christus glauben? Oder Politiker ganz aktuell, die ihre Kontrahenten einfach inhaftieren lassen, damit sie nicht zur Wahl antreten können und so ihre Macht zu sichern. Aber Paulus ist nicht jemand, der irgendwo aus so einem hinterletzten Kaff kommt und nichts mitbekommen hat in der damaligen Welt, sondern Paulus ist ja ein Mann von Weltformat, jemand, der sich mit der Philosophie der damaligen Zeit beschäftigt hat, der am Puls der Zeit gelebt hat, der wusste, was geht. Und Paulus war nicht irgend so ein Theoretiker, sondern er hatte das ja auch selber praktisch erlebt, diese Ungerechtigkeit, die auch vom Staat ausgehen kann. Nämlich in Philippi ist er mal ausgepeitscht worden und ohne Gerichtsverfahren ins Gefängnis geschmissen worden. Das ist das, was Paulus erlebt hat. Und gleichzeitig kennt Paulus auch die Vorteile des Systems, nämlich, dass er als römischer Bürger auch gewisse Rechte hat. Und davon hat er Gebrauch gemacht. So hat er die Beamten, die ihn ohne Gerichtsverfahren auspeitschen, die ist nicht gesagt, hey, wir lassen jetzt die Sache unter den Tisch fallen, sondern ihr kommt jetzt bitte ins Gefängnis und entschuldigt euch, weil das ist mein gutes Recht als römischer Bürger. Und Paulus hat es auch immer wieder erlebt, dass ihn zum Beispiel die richterliche Macht und die Amtsinhaber, die Statthalter vor aufgebrachten jüdischen Mengen einfach geschützt haben, die nicht damit einverstanden waren, dass Paulus das Evangelium von Jesus Christus weitererzählt hat. Und so kommt Paulus zu diesem Schluss, ne, die Staatsordnung, sie dämmt die Sünde und ihre Auswirkungen ein, sie dämmt diese lebenszerstörende Macht ein und trägt dazu bei, dass wir unser Leben in Ruhe und auch in einer gewissen Entfaltungsfreiheit gestalten können. Klar, natürlich, kein Mensch ist perfekt, ne? Auch die Staatsgewalt hat ihre Mängel, aber im Großen und Ganzen bewirkt sie einfach Gutes und setzt das um, was Gott möchte. Und jetzt gibt es keine Sonderbehandlung für uns als Christen. Und ich denke, das ist ganz wichtig und das ist eine Warnung an uns, Dinge nicht zu vergeistlichen. Paulus ist da sehr, sehr praktisch. Er geht es mit einem gesunden Menschenverstand an und sagt, ja, irgendwann wird Gottes Reich kommen und dann gibt es eine andere Ordnung, aber noch ist es nicht so. Und bis dahin gelten die gültigen Gesetze des Landes, in dem du einfach lebst. Und sei dir bewusst, ja, dass einfach die staatlichen Anordnungen für dich auch als Christ gelten. Ich mag dir das veranschaulichen. Als wir letzten Sommer auf dem Weg zur Teenie-Freizeit waren, da ist auf dem Weg ein Bild entstanden von so einer Litfaßsäule, die da so am Straßenrand stand und die ein Foto schießt, wenn du da dran zu schnell vorbeifährst. Es ist passiert und jetzt hätte ich mich ja aufregen können und sagen können, ja, ich bin hier Mitarbeiter auf der Teenie-Freizeit und ich war im Auftrag von Gott unterwegs und ich will hier was Gutes tun, ich muss das jetzt nicht zahlen. Und dann hätte ich hoffentlich Mitarbeiter gehabt auf der Teenie-Freizeit, die mir mal ordentlich den Kopf gewaschen hätten und gesagt hätten, hey Johnny, also jetzt pass mal auf. Erstens, du bist zu schnell gefahren, das ist gerechtfertigt, dass du die Strafe zahlen musst. Und sag mal, du hast hier Vorbildfunktion, eigentlich solltest du dich erst recht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten und hier nicht irgendwie so ein komisches Theater aufziehen. Und ich glaube, das zeigt einfach auch, wir als Christen, wir müssen uns einfach an die bestehenden Gesetze halten und da gibt es nicht irgendwie so einen Sonderweg oder sowas. Und das ist auch ganz wichtig so. Und in der Bibel werden wir als Christen nirgends dazu aufgefordert, Unrechtserfahrung durch Revolution zu beantworten, sondern mit Standhaftigkeit in unserem Glauben. Und ich habe einfach mal eine Stelle aus der Offenbarung rausgegriffen. Ich weiß nicht, ob die nächsten Wochen noch mal genauer aufgreifst, Markus, oder nicht. Das bleibt dir überlassen. Aber da steht, die Menschen, denen das Gefängnis bestimmt ist, werden in Gefangenschaft geführt werden. Und diejenigen, denen der Tod durch das Schwert bestimmt ist, werden getötet werden. Dann benötigen jene, die zu Gott gehören, Standhaftigkeit und Glauben. Und hier wird von so einem antichristlichen Herrscher geschrieben. Und das ist nicht nur was in der Offenbarung drinsteht, sondern das ist was wir auch real erleben können. Wenn man die Nachrichten von Open Doors, die sich für verfolgte Christen einsetzt, wenn man die liest und so die Gebetsanliegen der Leute auch liest, dann ist da nirgends irgendwie dass Leute sagen, ja komm, wir zetteln da jetzt eine Revolution an oder sowas, sondern das sind Leute, die sagen, hey, bete dafür, dass wir standhaft bleiben können in dieser Verfolgungssituation. Das sind Leute, die darum beten, dass Jesus ihren Verfolgern begegnet. Und dazu fordert uns die Bibel auch an verschiedenen Stellen auf, nämlich, dass wir für unsere Politikerinnen und Politiker beten. Nämlich im Alten Testament, da lesen wir, setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt ihr auch Frieden. Und der Faden, der dort gesponnen wird im Alten Testament, der zieht sich bis ins Neue Testament. Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus, so sollt ihr für die Herrschenden und anderen Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Wir sind aufgefordert, für die Leute, die in der Regierung sind, einfach zu beten. Und die Frage ist ja, was will Gott durch die aktuelle Regierung, was will Gott durch die bewirken? Wir wissen es noch nicht, wir haben nicht diese Schau in die Zukunft, aber wir werden es herausfinden. Und das ist, denke ich mal, eine spannende Frage, sich zu stellen, was will Gott durch die aktuelle Regierung bewirken? Und ich komme zu einem dritten, genau, das war die Frage noch, und ich komme zu einem dritten und letzten Gedanken. Unsere Motivation sollte nicht Angst vor Strafe sein, sondern unsere Überzeugung, Gottes Willen zu tun. Und so ganz zum Schluss von unserem Text kommt Paulus nochmal auf die Motivation der Leute zu sprechen. Nämlich er sagt, es ist gut, Angst zu haben vor der Strafe, dann erfüllt nämlich das Ganze auch seinen Sinn, aber das soll nicht eure Hauptmotivation sein, sondern eure Motivation soll sein, dass ihr aus Überzeugung handelt. Aus Überzeugung handelt, dass du dich unterordnest, weil du weißt, hey, du dienst Gott damit und tust seinen Willen, weil du dich den Herrschaftsstrukturen unterordnest, die Gott eingesetzt hat. Und Paulus, er macht so dieses Prinzip auf, gib jedem, was ihm zusteht. Und Paulus macht es an einem ganz praktischen, einem alltäglichen Beispiel beim Steuern zahlen. Und er spricht hier von Steuer und Zoll. Wir würden wahrscheinlich von Lohnsteuer, Grundstücksteuer oder sonst irgendwas und Mehrwertsteuer sprechen heutzutage. Und Paulus spricht von Ehre und Achtung. Und wir würden vielleicht von der Einhaltung bestimmter Gesetze und dem respektvollen Umgang mit Beamten oder Autoritätspersonen reden, zum Beispiel mit unserem Bürgermeister oder seinen Sachbearbeitern, die unseren Personalausweis zum Beispiel verlängern. Und unser Text erfordert uns dazu auf, nicht einfach durch Vermeidungsverhalten in dieser Welt als Christen nicht aufzufallen, sondern ganz proaktiv einfach auch unsere Überzeugung einzubringen. Und das heißt nicht, dass wir zu allem Ja und Amen sagen müssen, was irgendwelche Leute tun. Es heißt aber auch, dass wir nicht ständig an allem rummeckern müssen, was die Politik so entscheidet, sondern einen guten Mittelweg zu finden, nämlich auf eine wohlwollend, konstruktiv-kritische Art und Weise Punkte einfach auch anzusprechen, wo wir sagen, hey, da haben wir eine andere Position zu, aber das aus einer Haltung des Respekts zu tun. Und ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend. Wenn du deinen Personalausweis verlängern musst und da schon reingehst und dir denkst, boah, jetzt muss ich da wieder 30 Euro löhnen und jetzt knüpft mir der Typ das ab, ne? Und das wird deine Haltung beeinflussen, ne? Und dann wirst du wahrscheinlich irgendwie dem nicht besonders respektvoll und liebevoll begegnen und dann wird es wahrscheinlich eine relativ unangenehme Begegnung, weil der halt auch nicht besonders freundlich sein wird, der gute Mann oder die gute Frau, die dir gegenüber sitzt. Wenn wir aber da reingehen und sagen, ja okay gut, der macht halt auch nur seinen Job, den er tun soll und es ist sein gutes Recht und seine Pflicht, diese, keine Ahnung, was sind das, 30 Euro oder sowas inzwischen, einzuziehen von mir. Und der macht auch einen guten Job. Ich glaube, dann wird es das Gespräch sehr positiv verändern. Und jetzt ist ja immer auch so ein bisschen die Frage, ne, wo lohnt es sich für zu kämpfen und wo lohnt es sich auch nicht für zu kämpfen. Was ist tatsächlich eine Überzeugung, die mit meinem Glauben zu tun hat und was sind so Dinge, wo wir, wenn wir ehrlich sind, sagen müssen, hey, das ist halt ein bisschen unbequem. Aber eigentlich hat es nichts mit unserem Glauben zu tun und ich möchte gerne mal zwei extreme Beispiele einfach machen, einfach, dass das deutlich wird. Wenn wir zum Beispiel das Thema Abtreibung nehmen, ne, und das ist irgendwie, das kommt irgendwie ins Gespräch oder so, dann kann ich als Christ auch da den Mund aufmachen und sagen, hey, ich finde es nicht in Ordnung. Ich glaube, dass das ungeborenes Leben ist, was eine Würde hat und es da abgetötet wird durch Abtreibung. Und ich stehe da dafür ein, dass das nicht in Ordnung ist, weil das für mich Mord von ungeborenem Leben ist. Das ist was, was ich mit meinem Glauben begründen kann, ne? Wo ich auch eine Grundlage habe, wo ich sage, hey, von meinem christlichen Glauben her sage ich, dass jeder Mensch eine Würde hat. Und dann das andere Thema, was in den letzten Jahren immer mal wieder ein bisschen hochgekocht ist, ist so dieses Maskenthema, ne? Inzwischen muss man die Dinger glücklicherweise nur noch beim Arzt tragen, wenn man irgendwie Husten oder Schnupfen oder so Zeugs hat, ne? Aber da kann ich jetzt auch sagen, ne, das ist meine Überzeugung, dass ich das Ding nicht tragen muss und das schränkt irgendwie meine Glaubensfreiheit oder sonst irgendwas ein. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich ist es nur unangenehm. Ne, es ist unbequem, dieses Ding zu tragen, weil du schlechter Luft kriegst und irgendwie das anstrengender ist. Aber das hat eigentlich nichts mit unserem Glauben zu tun, sondern was mit einem subjektiven Empfinden. Und dann kann ich es doch auch einfach machen, wenn es praktisch die Vorgabe irgendwo ist. Und jetzt ist ja die Frage bei dieser ganzen Unterordnungsgeschichte, wo ist da eigentlich die Grenze? Und wenn wir ins Neue Testament schauen, dann setzen die Menschen dort, die an Jesus Christus glauben, die Grenze dort, wo menschliche Anforderungen dem Willen Gottes ganz, ganz konkret widersprechen. Und ich habe uns eine Stelle mitgebracht, nämlich in Apostelgeschichte 5,29, da werden praktisch die Petrus und seine Kumpels dazu aufgefordert, Menschen nicht mehr von Jesus Christus zu erzählen. Und dann antworten sie darauf nämlich folgendes: Doch Jesus und die Apostel entgegneten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da ist für sie eine ganz, ganz klare Grenze. Und das ist das Ding, woran wir uns, glaube ich, orientieren dürfen, zu sagen, dort, wo wir Gottes Wahrheit, wo Gottes Wahrheit nicht mehr gesagt werden darf, dort dürfen wir eine ganz klare Grenze setzen und sagen, jawohl, ich mute dieser Welt Gottes Wahrheit zu, weil die Welt das einfach braucht und weil das mein Auftrag auch als Christ ist. Das widerspricht aber nicht grundsätzlich dieser Aufforderung, die wir hier haben, uns den staatlichen Behörden einfach auch unterzuordnen. Und als Christ kann ich das in der Freiheit tun, mich dort einfach auch unterzuordnen, weil ich um die Vergänglichkeit dieser Systeme einfach weiß. Und weil ich weiß, dass meine Würde als Kind Gottes dadurch nicht angekratzt wird. Weil ich weiß, dass die nicht angekratzt wird, sondern meine Identität ja in Gott ist, dass ich sein Kind sein darf. Und weil er die Ordnung in dieser Zeit einsetzt, kann ich mich freiwillig dem auch unterordnen. Und letztendlich darin ja Gott einen Dienst erweisen, dass ich seinem verlängerten Arm gehorsam bin und mich da unterordne. Und ich habe noch ein Abschlussstatement mitgebracht, nämlich wer Jesus Christus nachfolgt, ordnet sich der aktuellen Regierung freiwillig unter und stellt Gottes Willen über das subjektive Urteil. Wer Jesus Christus nachfolgt, ordnet sich der aktuellen Regierung freiwillig unter und stellt Gottes Willen über sein subjektives Urteil. Ich sage an dieser Stelle Amen. Und ich mag mit Jesus reden, ich bete. Jesus, habt du vielen Dank, ja, einfach für dieses herausfordernde Thema, was wir heute Abend miteinander bedenken durften. Danke, dass du uns herausforderst durch dein Wort und dass nicht immer nur alles leicht ist, was wir hören, sondern manches uns auch ja piekst oder auch ins Nachdenken bringt, Jesus. Und ich bete einfach darum, dass du uns da führst und leitest, Jesus. Ich bete, dass wir immer wieder drum ringen dürfen, auch dort, wo wir nicht so richtig wissen, wie wir handeln sollen, weil dein Wort uns herausfordert und wir irgendwie damit vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht einverstanden sind. Danke, dass du uns da führst, danke, dass du uns leitest, Jesus, danke, dass du uns auch im Umgang mit den Regierenden führst und danke, dass du uns Leute geschenkt hast, Jesus, die Verantwortung in unserem Land übernehmen und wir beten darum, dass du sie führst und leitest, dass sie gute Entscheidungen treffen dürfen in deinem Sinn, Jesus, und wir beten einfach auch für die aktuelle Regierungsbildung, Jesus, beten, dass das gelingen darf und dass du durch sie unser Land in eine gute Zukunft führst. Danke, dass du da bist und danke, dass du uns auch führst. Amen. Genau, wir wollen nochmal ein Lied singen. Vielen Dank euch.